jedes Kohlenbergwerk, jede auf Kohle basierte Elektrizitätswerk, alles Umweltverschmutzer. Die machen nicht nur Staub, die machen auch Schwefeldioxid, verunreinigen die Flüsse. Ein Kernkraftwerk ist im Verhältnis dazu bei normalem Betrieb eine verdammt saubere Angelegenheit. Jetzt geht es schon los, dass niemand die Fabrik bei sich haben will, die wir unbedingt bauen müssen, nicht nur eine, sondern viele, wo man aus Kohle Benzin macht, wo man aus Kohle Gas macht. Wir haben große Summen des Steuergeldes, die Sie bezahlt haben, dazu benutzt, um 14 Pilotfabriken, das sind relativ kleine Fabriken, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Die meisten von Ihnen sind inzwischen in Betrieb, bei denen wir ausprobieren, was sind zur heutigen Zeit läuften, die besten Verfahren, um aus Kohle Benzin zu machen, um aus Kohle Öl zu machen, um aus Kohle Methan zu machen, Synthesegas, um aus Kohle Rohstoff zu machen für die chemische Produktion, die heute ja zu 70% auf Öl beruht. Und wer weiß, wie das wird mit dem Öl. Und in 2, 3, 4 Jahren werden auf diese Pilotfabriken, einige werden sich sehr gut bewähren, andere wahrscheinlich weniger, da werden dann nun die Entschlüsse fallen, um große Werke zu bauen mit Millionen Tonnen Kapazität. Und heute schon kann man sehen, dass niemand diese Fabriken haben will. Und heute schon kann man sehen, wie die engagierten Umweltschützer vorgehen dagegen und sagen, nein, die Natur muss reinbleiben, wir wollen das hier nicht. Es ist nicht nur so, dass sich die Rücksicht auf die Erhaltung der natürlichen Umwelt bloß bei den Kernkraftwerken beißt mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Die beißt sich überall. Und sie muss überall zu einem vernünftigen Kompromiss der beiden verschiedenen Interessen geführt werden. Auch bei der Kohlevergasung, auch bei der Kohleverflüssigung. Es ist völlig undenkbar, dass wir sagen, wir machen keine Kohlevergasung, wir machen keine Kohleverflüssigung, weil es die Umwelt verschmutzt. Sollen unsere Kinder sehen, wo sie einen Arbeitsplatz kriegen? Sollen unsere Kinder sehen, wie ihr Lebensstandard bleibt? Das ist Unsinn. Das will auch kein vernünftiger Mensch. Manche der Umweltschutzidealisten können so weit ökonomisch nicht gucken, wie ich es eben angedeutet habe. Aber sicher, die Umweltschutzidealisten haben auch was Wichtiges am Wickel. Die haben auch ein richtiges Prinzip begriffen, nämlich, dass man nicht ungestraft Gottes Natur zerstören darf oder verkommen lassen darf. Und nun muss man zwischen diesen beiden Prinzipien in jedem einzelnen Fall einen Kompromiss, einen vernünftigen Mittelweg finden. In Deutschland wird ja das Wort Kompromiss ungern gehört, obwohl es eines der zentralen Prinzipien einer Demokratie ist. Wer den Kompromiss nicht will oder wer zum Kompromiss nicht fähig ist, der taucht nicht zur Demokratie. Der kann weder den äußeren Frieden bewahren, weder kann er den äußeren Frieden bewahren, auch mit den Nachbarn und Gegnern draußen muss man in der Lage sein, Kompromisse zu schließen, wenn man nicht Krieg haben will. Und wer den Kompromiss grundsätzlich ablehnt, der kann auch im Innern keine Kompromisse zustande bringen, weder was den sozialen Frieden angeht, noch was den politischen Frieden im Innern angeht, noch was diese schlimme, polarisierende Frage angeht, wirtschaftliche Notwendigkeiten, wir brauchen Energie, und Umweltschutznotwendigkeiten, die auch ernst genommen sein wollen. Manche sind ganz schlau, nicht? Die denken, bitte, wenn es nun gar kein Öl mehr gibt, dann stecke ich eben ein Heizlüftgerät in die Steckdose. Nicht? Nur ist dann die Frage, ob das, die Energieversorgung das aushält, wenn an so vielen Steckdosen zusätzlich Strom entnommen wird. Nicht? Ob dann nicht doch zusätzliche Kraftwerke gebaut werden. Wir haben eine ganze Menge an Umweltschutz zustande gebracht im Laufe der letzten Jahre in Deutschland. Zum Beispiel in deutschen Großstädten ist nur noch halb so viel Luft, halb so viel Blei in der Luft. Ja. Beinahe hätte ich aus Versehen gesagt, halb so viel Luft im Blei, aber das wäre falsch gewesen. Oder wenn man an die Bäche guckt, in der freien Natur, da gibt es eine ganze Menge, die sind inzwischen wieder sauber, wo damals diese dicken Schichten von Schaum oben drauf waren. Aber noch lange sind nicht alle sauber. Und da ist ja noch eine ganze Menge nachzuholen. Nur man kann das nicht von heute auf morgen machen. Man muss auch, was den zeitlichen Ablauf angeht, vernünftige Kompromisse machen. Wir sind insgesamt unter den Industriestaaten Westeuropas mit dem Umweltschutz ganz schön an der Spitze. Das hängt natürlich damit zusammen, dass unsere Wirtschaft insgesamt eine der leistungsfähigsten der ganzen Welt ist. Im letzten Jahr 1979 haben wir 340.000 Arbeitsplätze neu geschaffen in diesem Land. Das ist eine ganze Menge. Und die höchste Beschäftigung, die geringste Arbeitslosigkeit gegenwärtig seit 6 Jahren und übrigens auch die geringste in allen europäischen Industriestaaten. Das ist nicht unbedingt ein Verdienst des Bundestages oder der Bundesregierung. Die haben sicherlich auch was Gutes dazu beigetragen. Es ist auch nicht unbedingt ein Verdienst der deutschen Unternehmer oder der deutschen Ingenieure oder der deutschen Bankiers. Ich war häufig gefragt, wie kommt das eigentlich? Aus dem Ausland werde ich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass Sie in Deutschland nun inzwischen die höchsten Löhne haben in der ganzen westlichen Welt, bloß noch in der Schweiz und in Schweden sind sie höher. Wie kommt das eigentlich, dass sie die höchsten Renten haben in ganz Europa, nur noch in Holland und Schweden sind sie gleich hoch? Das ist ja doch irgendwie wunderbar, sagen sie die Ausländer. Nee, das ist gar kein Wunder. Erstmal nach dem Kriege haben wir alle gewusst, es muss gearbeitet werden, um wieder rauszukommen aus dem Dreck. Aber dann anschließend haben wir hier etwas erfunden, was es in anderen Ländern kaum gibt. Es war ein Glücksfall. Nicht meine Generation hat das erfunden, sondern diejenigen, die damals nach dem Kriege 60 Jahre alt waren und die Erfahrung der Weimarer Zeit mitgemacht und richtig ausgewertet hatten. Die haben das, die richtige Konsequenz gezogen haben. Weder sind unsere Unternehmer tüchtiger, noch unsere Bankiers, noch unsere Politiker, das wäre alles anmaßend, sowas zu denken. Noch sind wir Deutschen insgesamt fleißiger, das wäre auch eine Anmaßung, das zu denken, wenn ich unter Tage in der Ruhr jedes Jahr einmal einfahre, sehe ich, dass die Türken jedenfalls nicht weniger fleißig sind als die Deutschen. Sondern das Einzige, was uns wirklich unterscheidet, das ist die nach dem Kriege zustande gebrachte Einheitsgewerkschaft plus der Verhaltensweise, der Verfahrensweise dieser Einheitsgewerkschaft plus der Verfahrensweise der gegenüberstehenden Arbeitgeberorganisation. Ich kenne die Welt ganz gut. Ich kenne Staaten, da gibt es 600 Gewerkschaften, davon 6 allein im selben Betrieb, die sich gegenseitig in die Schienenbeine treten und Streiks veranstalten, nicht um mehr Lohn rauszuholen, sondern um der Nachbargewerkschaft das Wasser abzugraben. Ich kenne Staaten, da gibt es 3 Gewerkschaftsbünde und nicht einen. Der eine nennt sich christlich, der andere nennt sich sozialistisch, der dritte nennt sich kommunistisch. Kommunisten versuchen, die Christen rechts zu überholen, Christen versuchen, die Kommunisten links zu überholen. Dauernd transparente Streiks, Aufmärsche. Nur was sie rausgeholt haben nach 10 oder 20 Jahren an realem Lohn, an realer Rente für ihre Leute, das verglichen mit dem, was bei uns rausgeholt worden ist an realem Lohn, realem Gehalt, realer Rente, das ist eben leider zu deren Nachteil, zu unseren Gunsten ausgefallen. Deswegen sind auch 4 Millionen Ausländer bei uns und wollen bei uns arbeiten und nicht bei sich zu Hause. Ich will das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Eine Einheitsgewerkschaft, die es nicht nötig hat, Prestigekämpfe, Hahnenkämpfe gegen die Nachbargewerkschaft aufzuführen, weil es nur eine einheitliche gibt, egal ob man CDU-Wähler ist oder FDP-Wähler oder SPD, ob man Christ ist oder ob man sich für einen Freidenker erklärt, eine einzige Gewerkschaft. Eine solche Einheitsgewerkschaft ist eine sehr starke Organisation. Viele deutsche Unternehmer finden, die sind zu stark. Sehr starke Organisation. Die hat das auch nicht nötig, alle halbe Jahr zu streiken. Manche von denen haben das nur nötig, alle 10 Jahre einmal zu streiken. Manche tun es gar nicht. Da genügt es, dass jeder weiß, sie können es. Und wenn das Jahr abgelaufen ist, dann stellen die ihre neuen Lohnforderungen fürs nächste Jahr, verlangen so viel. Und die Arbeitgeber sagen, jawohl, Tarif ist abgelaufen, wir bieten euch so viel. Da ist da so ein Unterschied zwischen, nicht? Und dann verhandeln die miteinander, streiten sich, geben Erklärungen ab im Fernsehen. Vielleicht wird sogar auch mal gestreikt, leider wird sogar auch mal ausgesperrt. Aber das Interessante ist, dass sie sich zum Schluss zusammensetzen und einen neuen Vertrag schließen, einen Kompromiss schließen miteinander in Vertragsform und dass dieser Vertrag in aller Regel über die 30 Jahre seit der Währungsreform immer wieder ein vernünftiger Vertrag. Zwar wird jedes Mal der Arbeitgeber sagen, viel zu viel, und jedes Mal wird die Gewerkschaft sagen, viel zu wenig. Aber wenn man die Jahre zurückverfolgt von heute bis 1970 oder bis 1960 oder bis 1948 Währungsreform. 1949 ist der Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet worden. Dann wird man finden, dass diese Tarifverträge, die die beiden Seiten miteinander ausgehandelt haben, der Staat hat sich nicht eingemischt, und solange ich in der Bundesregierung was zu sagen habe, wird der Staat sich nicht einmischen. Das gehört ja dazu, dass die Tarifpartner in eigener Verantwortung ihre Entscheidung treffen und dass da nicht die Bürokraten in Bonn sagen, wie es gemacht werden soll. In all diesen 30 Jahren waren die Verträge vernünftig, die haben zwei Wirkungen ausgelöst. Einmal hat die Gewerkschaft rausgeholt, was in dem Unternehmen in der Branche drin war. Manchmal ein bisschen weniger als drin war, manchmal ein bisschen zu viel. Aber im Großen und Ganzen das rausgeholt, was drin war, ohne die Kuh kaputt zu melken. Denn die sollte ja nächstes Jahr wieder Milch geben, ein bisschen mehr als dieses Jahr. Die Kuh nicht kaputt zu machen, sondern sie nur zu melken und möglichst auszumelken. Und die Kunst dabei ist, dass man wirklich ausmelkt, aber die Kuh nicht ruiniert. Nicht? Das ist leicht, wenn man selbst eine starke Gewerkschaft ist und braucht da nicht auf irgendeine kommunistische Splittergewerkschaft große Rücksicht zu nehmen, die einem propagandistisch den Rang ablaufen. Umgekehrt, dieses Ausmelken hat auf der Seite des Unternehmers dazu geführt, dass er natürlich gezwungen war, wenn er nächstes Jahr 5 oder 6 oder 7, wie es in den einzelnen Jahren gewesen ist, mehr Prozente Lohn oder Gehalt zu zahlen, dann hat ihn das gezwungen, entweder seinen Roherlös zu steigern oder seine Kostenstruktur zu verbessern durch Rationalisierung seiner innerbetrieblichen Abläufe. Auf diese Weise sind die deutschen Unternehmen immer unter Druck gewesen, zu modernisieren. Muss man verstehen, das ist die positive, nicht negative, positive Kehrseite des Lohnanstiegs. Die Unternehmen waren unter Druck zu modernisieren. In den allermeisten Branchen sind die deutschen Unternehmen, was ihre Modernität angeht, in der Spitze in der Welt. In den allermeisten Branchen. Eine Konsequenz dieser tarifvertraglichen Lohn- und Gehaltspolitik. Es ist ja ein Wunder, nicht, dass heute vor 10 Jahren, da mussten wir für $1 4 Mark bezahlen. Nicht? Als ich mal Finanzminister wurde, heute vor 8 Jahren, mussten wir für $1, weiß nicht mehr, 2,50 Mark oder sowas. Nee, 3,20 Mark mussten wir damals bezahlen. Dann ging es runter auf 2,50 Mark, dann 2,20 Mark. Jetzt zahlen wir noch 1,73 Mark oder sowas. Nicht? Die D-Mark wird in der ganzen Welt immer wertvoller. Es gibt welche in der deutschen Politik, denen möchte ich empfehlen, mal hinzugucken, auf den Kurs der D-Mark in New York oder in Zürich oder in London, damit sie sehen, wie das Ausland unsere Chancen für die Zukunft bewertet. Denn die Leute kaufen ja nicht D-Mark, weil die Währung vielleicht verkümmert und verkommt, sondern die kaufen D-Mark, weil sie glauben, da ist ihr Vermögen gut aufgehoben in deutscher Währung. Das sind ja keine kleinen Leute, die das machen. Das sind ja große Leute, die an den Auslandsbörsen unsere Anleihen, unsere Aktien, unsere Mark suchen und auf diese Weise zur Wertsteigerung auch noch beitragen. Wir sind also trotz dieser Steigerung unserer Mark im internationalen Austauschwert wettbewerbsfähig geblieben die ganze Zeit. All den pessimistischen Vorhersagen, zum Beispiel vom Bundesverband der Industrie, die kamen mit der Regelmäßigkeit von Pfingst- oder Osterfesten, kamen deren pessimistische Vorhersagen, können eine weitere Aufwertung der Mark nicht mehr ertragen, die Exportchancen gehen kaputt, was eigentlich? Weiß der Kuckuck, wie oft ich das gehört habe. Das ist alles nicht wahr. Alles nicht wahr geworden, weil wir in unseren Unternehmungen, die Leitungen genauso wie die Betriebsräte, genauso wie die Belegschaften, weil wir es fertig gebracht haben, immer was Neues zu produzieren, was die anderen so gut noch nicht konnten. Ein schneller Wechsel der Produkte. Oder ein bisschen besser als die anderen. Oder ein bisschen pünktlicher als die anderen. Oder ein bisschen besserer Service als andere. Rohstoffe haben wir nicht. Außer der Steinkohle und Braunkohle haben wir nichts. Müssen wir alles importieren. Was wir haben, ist Organisationskraft und eine vernünftige Sozialverfassung. Fleißig sind wir auch, aber bestimmt nicht fleißiger als andere. Ich blicke mit ganz großer Gelassenheit, mit großer innerer Zuversicht, was da in der Weltwirtschaft alles kommen mag in den nächsten Jahren. Mit ganz großer Zuversicht blicke ich auf die zukünftige Entwicklung unserer eigenen wirtschaftlichen und sozialen Entfaltung. Das macht mir am geringsten Sorgen hier drin. Bewahrung des Friedens macht mir gegenwärtig sehr viel mehr Sorgen. Was unsere eigenen Angelegenheiten angeht, da können wir sehr gelassen sein. Wir werden nicht übermütig werden, aber wir haben überhaupt keinen Grund, irgendwelcher Schwarzmalerei anheimzufallen. Es gibt auch niemanden, weder beim Stahl noch im Maschinenbau, noch im Fahrzeugbau, noch im Schiffbau. Ich kann mir kaum irgendeine deutsche Industriebranche vorstellen, wo ein Unternehmen seine Fabrik in Augsburg oder in Duisburg oder in Hamburg abmontieren und in ein anderes Land exportieren würde, um dort weiter zu produzieren. Das läuft hier bei uns alles sehr gut. Ich weiß, Sie haben in diesem Unternehmen, in dieser Unternehmensgruppe, im großen Maßstab besondere Experimente und wie es nach den Unterhaltungen von heute Morgen mir schien und nach dem, was ich gelesen habe, ich weiß, Sie haben hier besondere Experimente gemacht, offensichtlich erfolgreiche, auf dem Felde der Unternehmensverfassung. Da darf auch und sollte auch durchaus Neues überall immer wieder ausprobiert werden. Nicht alles muss durch den Gesetzgeber geregelt werden. Das Wichtigste ist bei Betriebs- und Unternehmensverfassung, dass möglichst viele Menschen die Chance bekommen, angeregt werden, die Chance wahrzunehmen, selber etwas mit zu entscheiden von dem, was entschieden werden muss. Sich weder auf die da oben zu verlassen, die machen es schon richtig, noch umgekehrt, die da oben zu glauben, sie machen alles richtig und die da unten sollen es gefälligst ausführen. Das gilt für die Politik, für die Demokratie schlechthin, das gilt auch für unsere modernen Unternehmen. Da werden wir in der Zukunft einiges noch zu entwickeln haben. Was mir eigentlich für die Zukunft am ehesten Sorgen macht in unserem eigenen Land, das hat was mit Ihrem Arbeitsbereich zu tun, mit einem Teil Ihres Arbeitsbereichs. Ich rede von den neuen Medien. Ich mache mir keine Sorgen über die Bevölkerungsentwicklung. Einige meinen, es werden zu viele Kinder geboren. Die haben noch nicht gemerkt, dass das inzwischen wieder steigt. Das wechselt auch. Ich muss dazu mal was ganz Offenes sagen. Ich bin für Familienpolitik, aber ich bin dagegen, Bevölkerungspolitik zu treiben. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Als ich auf die Schule kam, 1925 oder 26, mit 6 oder 7 Jahren, habe ich mühselig eine Zahl begriffen, die hat mir ein Lehrer erklärt. Es leben auf der Welt 2 Milliarden Menschen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, mit den vielen Nullen da. 2 Milliarden Menschen. Inzwischen sind es 4,5 am Ende des Jahrhunderts, das sind nur noch 20 Jahre, werden es über 6 Milliarden sein im Jahre 2020. Das werden viele von Ihnen noch erleben, das Jahr 2020. Ich werde jedenfalls das Jahr 2000 noch erleben. Nicht unbedingt als Bundeskanzler. Im Jahre 2020 werden es über 8 Milliarden Menschen sein. In 100 Jahren eine Vervierfachung der Menschheit. Wie soll denn das eigentlich gut gehen? Ob das so erstrebenswert ist, dass möglichst viele Kinder geboren werden, habe ich meine Zweifel. Ich bin der Meinung, da soll der Staat sich nicht allzu sehr reinmischen. Das muss er den beiden Menschen überlassen, auf die es dabei ankommt, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Aber wenn dann die Kinder geboren sind, dann muss man sich um sie kümmern. Ich bin sehr im Zweifel, ob es richtig ist, dass in vielen Familien, hier in vielen Ehen, das Fernsehen zum Babysitter ernannt worden ist. Sehr unsicher bin ich. Nicht für die wirklichen Babys, aber für die 12- und 13- und 14- und 15-Jährigen. Sehr unsicher. Einige haben das ja einen falschen Hals gekriegt, trotzdem wiederhole ich das hier. Ich bin wirklich dafür, dass in jeder Familie mal geprüft wird, ob man nicht freiwillig einen fernsehfreien Nachmittag und Abend einführt. Was dazu jedenfalls auch beitragen könnte, soll mit einem anderen Mensch ärger dich nicht spielen oder Skat spielen oder was es gerade ist, miteinander reden, statt dass da einer in der Wohnküche sitzt. Viele haben inzwischen schon zwei Fernsehgeräte, ein großes und ein kleines. Nicht? Da reden die erst recht nicht miteinander, weil die beide ein verschiedenes Programm sehen, der eine im Keller, der andere in der Wohnküche. Ich finde, wir müssen noch eine ganze Menge nachdenken, ehe wir uns dieser Fernsehüberflutung wirklich öffnen, die da technisch möglich geworden ist, mit den Satelliten und mit den Kabeln. Wir müssen noch eine ganze Menge darüber nachdenken und ausprobieren. Nicht alles, was machbar auf der Welt ist, muss deswegen schon gemacht werden, nur weil es technisch geht, sondern Fortschritt, auch technischer Fortschritt, wirtschaftlicher Fortschritt, der macht doch nur Sinn, wenn er für den Menschen etwas bringt, wenn er human und sozial etwas bringt. Nochmal zu den Kindern zurück, wenn sie dann geboren sind und sie wachsen auf und kommen zur Schule, dann kommt nach 15 Jahren oder 16, je nachdem, die Frage, was soll er lernen? Da ist ja dann eine ganze Menge Mühe, die da aufgewandt wird von den Eltern, die rennen rum, suchen eine Lehrstelle. Der Vater redet mal mit dem Betriebsrat oder mit der Personalabteilung, um eine Lehrstelle zu finden für den Jungen. Und wird im Allgemeinen eine ganze Menge, geben sich die Menschen eine ganze Menge Mühe. Und wir haben in dem letzten Jahr 79 auch tatsächlich alle Jungs unterbringen können, sogar alle Mädchen auch. Aber insgesamt haben wir nicht genug Jungs und Mädchen untergebracht in Lehrstellen. Wenn man es daran misst, dass immer noch so und so viele zigtausende junger Menschen aufwachsen, ins Leben entlassen werden, wie das so schön heißt, ohne etwas zu lernen. Und bei den Mädchen ist das ganz besonders schlimm. Das will ich Ihnen erklären. Da kann man noch viele Bücher schreiben und Diskussionen veranstalten über die Gleichberechtigung der Frauen. Wenn es weiterhin so bleibt, dass Hunderttausende von Familien bei der 15- oder 16-Jährigen sagen, ach, die ist ja gut gewachsen, sie ist gut ausgekriegt, sicher Mann, die braucht nichts lernen, lass sie doch gleich Geld verdienen als Verkäuferin, ungelernt oder was es gerade ist, ungelernt in der Fabrik. Wenn das so bleibt, dann wird das nichts mit der Gleichberechtigung der Frauen. Denn von 10 Mädchen, die am Anfang ihres Erwachsenenlebens so behandelt werden, der erholt sich später, wenn sie nach den Kindern wieder berufstätig werden will und selber auch Befriedigung haben will davon, dass sie was leistet im Beruf. Höchstens eine erholt sich von dieser Vernachlässigung am Anfang des Lebens, dass sie nichts gelernt hat. Das muss geändert werden in unserer Gesellschaft. Und dabei ist es nicht so entscheidend, ob sie einen Beruf gelernt hat, der dann später so nicht ausgeübt werden kann, überhaupt etwas gelernt zu haben, ist eine wichtige Sache des inneren Selbstbewusstseins. Und dabei bin ich also bei ein paar wenigen ausgewählten Bemerkungen zur Zukunft. Ich will noch eine einzige hinzufügen. Sie haben, und das hat mich sehr gefreut, vorhin ein bisschen geklatscht, ein bisschen Beifall zum Ausdruck gebracht, als ich erwähnte, dass nach meinem Eindruck in den Kohlenbergbaubetrieben die Türken sicherlich nicht fauler sind als die Deutschen. Ich habe umgekehrt wohl gesagt, die Deutschen sind sicherlich nicht fleißiger als die Türken. Und da haben sie Beifall geklatscht. Wahrscheinlich nicht aus dem Grunde, weil sie nun selber alle Kohlenbergwerke von unten kennen. Wahrscheinlich mehr aus einer allgemeinen Einstellung heraus, einer allgemeinen Einstellung der Fairness heraus, so habe ich das empfunden, gegenüber diesen ausländischen Arbeitnehmern. Und diese Einstellung der Fairness, die Sie hier bezeugt haben, die haben wir nun auch in der Tat nötig. Dies ist eine der großen Zukunftsaufgaben für das 80er Jahrzehnt. Wir haben hier 61 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Davon sind 2 Millionen ausländische Arbeitnehmer, 2 Millionen sind ihre Familienangehörigen. 4 Millionen Ausländer. Und vielfach kriegen die Kinder dieser Ausländer, die hier geboren sind oder die in einem relativ frühen Lebensalter hier mit hergebracht worden sind, Vielfach kriegen die hier keine anständige Schulausbildung. Ist auch sehr schwer, das zu organisieren, wenn man gleichzeitig Türken hat und Griechen und Jugoslawen und Spanier. Es muss aber organisiert werden, sonst müssten wir uns schämen, wenn wir auf die Dauer das so ließen, wie es heute ist. Eine der großen Aufgaben des kommenden Jahrzehnts wird sein, ob wir es und wie wir es hinkriegen, einmal diesen vielen Ausländern, die wir ins Land geholt haben, die uns geholfen haben, hier zu produzieren, wie wir es hinkriegen, einmal denen eine Wahl, eine Entscheidungsmöglichkeit zu eröffnen. Entweder nach absehbarer Zeit wieder nach Hause zu gehen oder hier zu bleiben. Aber dann, wenn sie hier bleiben wollen, mit allen Pflichten und allen Rechten jedes anderen deutschen Staatsbürgers auch. Da war der Beifall eben schon etwas schmaler, das verstehe ich auch, denn jeder denkt so leicht, wie wird denn das praktisch wohl gehen, nicht? Und es gibt eine ganze Menge Leute, die haben ganz gerne einen Türken neben sich in der Werkshalle stehen, aber sie wollen nicht unbedingt mit ihm auf demselben Flur leben, wenn er draußen auf dem Treppenflur Hammel schlachtet, nicht? Das verstehe ich auch. Ja, und da fangen ja die Probleme dann erst an, nicht? Aber da muss ich sagen, was die Vereinigten Staaten von Amerika fertig gekriegt haben, über lange Generationen, da müssen wir uns dann ein Beispiel dran nehmen. Wir müssen das auch fertig kriegen. Die hier bleiben wollen, müssen wir so behandeln wie unseresgleichen, sonst versündigen wir uns an ihren Kindern. Das können die vielleicht nicht verlangen, rechtlich, aber wir müssen es von uns verlangen. Wird eine der größten Aufgaben im nächsten Jahrzehnt, eine der größten inneren Reformaufgaben der deutschen Gesellschaft sein, diese vielen Millionen hineinzunehmen in unsere Gesellschaft. Es wird noch viel Ärger geben, viel Streit. Und für eine kleine Stadt wird das ganz schwierig sein. Wieso soll sie nun plötzlich in drei verschiedenen Muttersprachen in der Grundschule unterrichten? Wie kriegt sie das hin? Später, wenn sie hierbleiben wollen, sollen sie ja alle deutsche Staatsbürger werden. Nur noch alle Deutsch sprechen dann. Ja, vielleicht breche ich hier ab. Ich habe gesehen, ich habe viel zu lange gesprochen. Ich bitte um Nachsicht. Herzlichen Dank.